Frieden.
Nun darf ich, liebe Geschwister, so viel es an mir liegt und den Brüdern, die diese Konferenz zusammenstellen durften, herzlich grüßen im Namen Jesu. Und jetzt darf ich gleich heute schon, das macht man sonst bei der Vorstellung, die Frage stellen, wer von uns ist zum ersten Mal an einer solchen AOSA-Konferenz? Oh, wunderbar. Ja, Dankeschön. Es ist gut, dass man das weiß. Man kann sich dann innerlich auch schon richten auf alles, was der Herr jedem Einzelnen sagen möchte. Vorerst ein Wort. Etliche werden denken, ja, das kann ja bei Bruder Muhl gar nicht anders sein, aus den Sprüchen Salomos. Und zwar Kapitel 22, Vers 17 bis 21. Sprüche 22, 17 bis 21. Es darf die Überschrift sein für unsere ganze Tagung, für jeden Einzelnen. Ein Wort unseres Herrn an uns. Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen und richte dein Herz auf mein Wissen, spricht der Herr. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Innern bewahrst, müssten sie allzumal auf deinen Lippen Bestand haben. Erst wenn die Worte Gottes in unserem Innersten verwurzelt sind, zu unserem Besitz geworden sind, wollen wir sie dann auf unsere Lippen nehmen. Eine feine Anweisung. Damit dein Vertrauen auf den Herrn sei, habe ich heute dich, ja jetzt in diesen Tagen, dich belehrt. Habe ich dir nicht Vortreffliches aufgeschrieben an Ratschlägen und Erkenntnis, um dir kundzutun die Richtschnur der Worte der Wahrheit? Um dir kundzutun die Richtschnur der Worte der Wahrheit. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Oh. Dankeschön. Was war? Schadet nichts. Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen. Und richte dein Herz auf mein Wissen, das Wissen Gottes. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Innern bewahrst, müssen sie allzumal auf deinen Lippen Bestand haben, damit dein Vertrauen auf den Herrn sei, habe ich heute dich, ja dich, belehrt. Habe ich dir nicht Vortreffliches aufgeschrieben an Ratschlägen und Erkenntnis, um dir kundzutun die Richtschnur der Worte der Wahrheit? Das habe ich gesagt, jetzt kommt der Höhepunkt. Damit du denen, die dich senden, Worte zurückbringest, die Wahrheit sind. Wie sollen wir das verstehen? Damit du denen, die dich senden, Worte zurückbringest, die Wahrheit sind. Angenommen, einer meiner Hausgenossen hat gemerkt, der möchte offenbar so ein frommer Mann sein. Der beobachtet mich ganz genau. Eines Tages kommt er zu mir, will mich sprechen. Schön, ich bin bereit. Er ist vor mir, bringt ein Anliegen vor und ich merke, oh, der Mann ist in einer Not. Werde ich ganz stille. Jetzt weiß ich, wenn der zu mir kommt mit seiner Not, seinem Anliegen, dann will der, ob er weiß oder nicht, dann will der keine Antwort von mir hören, als Mensch, sondern wenn es schon einen Gott gäbe, dann müsste mir der da jetzt etwas sagen können von seinem Gott her. Dann bin ich sein Gesandter zu meinem Gott. Und wenn er dann sein Anliegen vorgetragen hat, dann antworte ich vorerst gar nichts, sondern werde noch stiller und bin bei meinem Herrn. Und wenn ich dann eine Antwort habe von meinem Herrn, wage ich ihm etwas zu sagen. Und dann dürfen wir wissen, dann ist dem Betreffenden gedient und sonst nicht. Verstehen wir jetzt, um dir kundzutun die Richtschnur der Worte der Wahrheit? Und wenn wir die besitzen dürfen, wachstümlich, dann deshalb, damit wir denen, die uns senden, Worte zurückbringen, welche Wahrheit sind. Und das möchten wir, dienende Brüder, die sich noch hier ergänzen werden, tun. Und auch jeder von uns, wenn wir einander dienen dürfen, Fragen an uns kommen, dann wollen wir nicht vorschnell eine Antwort geben, lieber sagen, habe Geduld, ich werde dir gern gelegentlich auf das die Antwort geben. Und nun, aus Psalm 119 einige Verse. Psalm 119. Vers 41 als erstes. Und lass über mich kommen deine Gütigkeiten, Herr, deine Rettung nach deiner Zusage. Ein Gebet für diese Konferenz. Vom Heiligen Geist durch dieses Wort in unser Herz und auf unsere Lippen gelegt. Vers 45. Und ich werde wandeln in weitem Raume, denn nach deinen Vorschriften habe ich getrachtet. Das Wort Gottes lässt das Herz weit werden, wenn wir es mit geistlichem Verständnis durch die Gnade Gottes lesen können. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich getrachtet. Paulus schreibt in Korinthern, warum seid ihr so verengt? Ihr seid nicht verengt in uns, sondern ihr seid verengt in euren eigenen Herzen. Und wie heißt es im Griechischen sogar? Ihr seid verengt in euren eigenen Eingeweiden. Das könnte ja Darmverschluss geben, nicht? Lebensgefährlich könnte das werden. Also werdet auch ihr weit. Das möchten wir hier oben auch lernen. In die Weite der Herrlichkeit unseres Gottes eingeführt zu werden. Deine Satzungen, Vers 54, deine Satzungen sind meine Gesänge gewesen im Hause meiner Fremdlingschaft. Dann haben wir die Satzungen Gottes erst verstanden, wenn sie uns zu Gesängen Gottes treiben. Vers 67, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber, nachdem ich gedemütigt worden bin, bewahre ich dein Wort. Wir können also auch danken, wenn wir den Eindruck haben, warum legt der Herr auf mich solche Demütigung, solche Dinge, damit wir fähig werden, aus dieser Not heraus aufs Wort zu achten und es dann nicht anders können, als es bewahren. Vers 71. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte. Ein zweiter Zeuge. Vers 114. Mein Bergungsort und mein Schild bist du. Auf dein Wort harre ich. Wir denken hier an das wunderbare Wort in Psalm 107. Er sandte sein Wort und heilte sie. Der Herr wird das auch in diesen Tagen schenken. Mein Bergungsort und mein Schild bist du. Auf dein Wort harre ich. Deine Zeugnisse habe ich mir als Erbteil genommen auf ewig, denn meines Herzens Freude sind sie. 111. Als letztes Wort. Die Eröffnung deines Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen. So. Entschuldigung. Wird doch keiner von uns zu den Einfältigen gehören wollen. Ich empfehle sehr die Worte des Salomo, der Weiseste von allen Menschen, zu beachten. Siehst du einen Menschen, der weise ist in seinen eigenen Augen? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Salomo. Das war der weise Baumeister im Alten Testament. Wie heißt der weise Baumeister im Neuen Testament? Paulus. So habe ich als weiser Architekton den Grund gelegt. So. Was hat er zu sagen? Er zielt jetzt auf uns, die Menschen des Glaubens, und sagt, so jemand unter euch sich dünkt, weise zu sein, der werde zuerst ein Tor, damit er wirklich weise wird. Und ich stelle mich und uns bei vor, was für Toren wir sind. Wir glauben heute allem, was geschrieben steht. Altes Testament, Griechisch, Hebräisch, Neues Testament, Griechisch. Wir glauben allem. Und dürfen bezeugen, dass wir in die Geborgenheit unseres Gottes versetzt worden sind und dass Gott an solchen Toren, wie wir sind, eben uns einmal seine besondere Freude hat und nicht anders kann, als ihnen Dinge zeigen, offenbaren, Zusammenhänge, Durchblicke, Einsichten, Weisheiten in Bezug auf Dinge in unserer Bibel, die vorerst den Weisen und Klugen ablehnungswürdig als Widersprüche oder als Torheiten vorkommen, die dann in unseren Augen umso wunderbarer sind. Denn Petrus erinnert daran, an das Wort, siehe ich Gott, lege in Zion, das heißt vor die Füße der Frömmsten. Ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und setze einen Fels des Ärgernisses. Peter fährt aber weiter. Uns aber, die wir glauben, ist dieser Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses überaus kostbar, wunderbar. Sobald wir das Wort auf Jesus Christus bezogen sehen, wunderbar, selbstverständlich. Aber im ganzen Worte Gottes, auch wir, wenn wir lesen, kommen wir immer an Stellen, bleiben wir stecken, stehen, stoßen uns dann. Ja, wie kann so etwas dastehen als Wort Gottes in der Bibel? So ein Widerspruch. Und da fällt das Ärgernis, wir sind ja auch Zion, ein bisschen geistlicherweise, wir sind ja fromm, nicht wahr? Und vor die Frommen hin, vor die Religiösen, legt er Stein des Anstoßes, Fels des Ärgernisses. Also, ich freue mich jedes Mal umso mehr, als jemand zu mir kommt und mir einen unlösbaren Widerspruch in der Bibel präsentieren soll. Innerlich wunderbar. Ich freue mich schon um die umso großartigere göttliche Lösung, was ich immer wieder erleben durfte. Nun, noch das letzte Wort, noch einmal, die Eröffnung des Wortes erleuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen. Also wollen wir einfach einmal in einer heiligen Einfalt des Herzens Worte Gottes hören, wirklich hören. Dann sind wir fähig zu dem, was wir gehört haben, dass wir Antworten zu geben fähig sind, die dann wirklich für den Fragesteller eine Antwort bedeutet. Nun darf ich für heute Abend, wir wollen ja nicht uns noch lang bemühen, aus einem alten Gedichtsbändlein von Pfarrer Karl Gerock einige Worte lesen, überschrieben die Berge Gottes. Viele von uns kennen ja unseren teuren Bruder Adolf Heller. Der klagte mir, wenn er wieder in Zürich war oder wir irgendwo zusammen waren, übernachtet hatten am Morgen: Arthur, heute Nacht ist wieder die alte Krankheit über mich hereingebrochen. So was ist passiert. Ja. Es ist wieder ein Gedicht geboren worden in dieser Nacht. Eine alte Krankheit. Und jetzt hier habe ich das Gedichtbändlein von Pfarrer Gerock von mir, und das pflege ich zu sagen, in meinem Verständnis und nach meinen Herzensgefühlen ist Gerock vor mir ein Psalmsänger der Gegenwart, also der vergangenen Gegenwart, an erster Stelle. Und an zweiter Stelle kommt unser lieber Adolf Heller. Wir haben gerade ein Lied von ihm gesungen eben. Ich lese, die Überschrift heißt Die Berge Gottes. Nachher kommen eine ganze Reihe Gedichte über die einzelnen Berge Gottes. Wir sind hier nun auf den Bergen des Schweizerlandes, hier in Arosa. Was heißt das auf Deutsch, Arosa? Ein Ort des Begießens, Arose. Also ihr müsst euch gefallen lassen, dass wir euch begießen mit Tau des Himmels und weiß was für Regen des Segens. Also ungefähr so wird es zugehen in Arosa. Psalm 121,1: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Ihr Berge der Erde, Altäre des Höchsten, dampfend am Morgen von des Nebels silbernem Opferrauch, glimmend am Abend von des Spätrots purpurner Aschenglut, seid mir fröhlich gegrüßt und dankbar gesegnet, jetzt und immer. Heilige Stille, wie habe ich dich oft gesucht, Friede des Himmels, wie oft dich gefunden auf einsamen Pfaden der Berge. Himmlische Lüfte wehen auf Bergen, der Sümpfe Dunst und der Städte Qualm, brütend liegt er über dem Tal, aber da droben im kristallenen Äther wird weiter die Brust und heller der Blick. Durstig trinke ich der reineren Lüfte stärkenden Balsam, und der Erdenkloß des müden Leibes spürt frisch des Schöpfers belebenden Hauch. Oft auch auf Bergen sproste mir im Geist ein edleres Gefühl und ein Entschluss, der nicht von der Erde. Und reich und froh trug ich heim, in der Hand den duftenden Blumenstrauß, aber im Busen den köstlichen Fund himmlischer Gedanken. Seid froh mir gegrüßt und dankbar gesegnet, jetzt und immer, ihr Berge der Erde. Aber höher empor, o Pilgrim, höher schwinge den sehnenden Blick, höher wage den pilgernden Schritt. Kennst du sie, die heiligen Berge, die Berge Gottes, von dannen Hilfe kommt ins irdische Jammertal? Kennst du sie, die leuchtenden Zinnen der Erde, die nachbarlich oft himmlische Gäste betraten, denen der Ewige selber wandelnd unter den Menschen heilige Fußstapfen eingedrückt? Kennst du sie, der Weltgeschichte riesige Marksteine, daran sich scheiden die Grenzen der Zeiten, die Berge der Erlösung, Sinai und Golgatha, Horeb und Tabor und der anderen Höhen heilige Kette, die herniederleuchten in die Nacht der Welt, fortglühend im Nachglanz heiliger Vorzeit, wie spät noch durch graue Dämmerstunden in rosigem Feuer die Alpen glühen. Dorthin, mein Pilger, die sehnenden Blicke, dorthin aus dem Tale die wallenden Schritte, dort umsäuselt dich heilige Stille, dort umwehen dich himmlische Lüfte, dort eröffnen sich Ewigkeitsweiten. Und die Zedern Gottes duften dort der ewigen Wahrheit immer grüne Gedanken. Dorthin lasst uns zusammenwallen im Geist, und wie Moses am Horeb zeug aus die Schuhe, denn der Ort, da du stehst, ist heiliges Land, und wie Elias betend verhülle dein Antlitz, denn der Herr wandelt vorüber im Abendhauch. Wir beten noch. Nun hast du auch diese erste Stille unserer Zusammenkunft geheiligt und gesegnet. Lieber himmlischer Vater, nimm dafür unser aller herzlichsten Dank. Du kennst uns alle bis ins Tiefste und Verborgenste unseres Seins, unseren Leib, unsere Seele, unseren Geist. Und wir freuen uns, wissen zu dürfen, dass dein Geist unermüdlich unser Innerstes erforscht, um wahrnehmen zu können, in Gottes Weise, wie wir es meinen. Du weißt besser als wir, um was es uns geht und was uns fehlt und was wir bedürfen. Und nun dürfen wir vertrauend deiner warten, dass du uns Antwort gibst auf brennende Fragen, dass du uns eine Gemeinschaft schenkst und erleben lässt, nach der du dich sehnst, und wir dann glückselig sein können. Nun mögest du alles in uns stille machen, dass wir auch schon in dieser ersten Nacht nach dem, was wir hören durften, aus deinem Worte und deinem Herzen, schon in dieser ersten Nacht von dir ein Ja und Amen erleben dürfen. Du tust immer weit über Bitten und Verstehen, und so preisen wir dich, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu. Amen. Hast du noch ein Lied? Wir hatten gestern, ja, sicher mit Freude festgestellt, dass fast die Hälfte von uns zum ersten Mal einer solchen Konferenz hier beiwohnt. Das heißt nicht, dass wir uns freuen, dass die Ehemaligen nicht mehr da sind. Nein, aber es zeigt, dass der Herr solche Zusammenkünfte ehrt und liebt. Und nun möchten wir gleich in der ersten Stunde, wie wir in den Gebeten gehört haben, uns ein klares Zeugnis erlauben in Bezug auf unsere Bibel als Gottes Wort. Vorerst beachten wir einige Bibelstellen selbst. 2. Petrus 1, 21. Ich erinnere nur stichwortartig an die Aussagen, weil wir dann eine ganze Übersicht gewinnen dürfen, was unsere Bibel in ihrer Einmaligkeit bedeutet. 2. Petrus 1, 21, da lesen wir, niemals wurde die Schrift durch menschlichen Willen, sondern durch Gottes Geist gegeben. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift, und zwar, soweit es die Heilige Schrift betrifft, das geht aus dem Vers vorher hervor, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Hebräer 1, Vers 1, Gott hat geredet, sowohl in den Propheten Alten Testamentes, als jetzt im Sohne, damals durch Jesus Christus. 2. Samuel 23, Vers 2, der Geist des Herrn hat durch mich geredet, spricht David. 1. Petrus 1, 10 und 11, der Geist Christi war in den Propheten. 1. Thessalonicher 2, Vers 13, nicht Menschenwort, sondern wie es wahrhaftig ist, Gottes Wort habt ihr gehört und als solches aufgenommen. Psalm 12, Vers 6, die Worte des Herrn sind rein, Silber, geläutert im Schmelztiegel, zur Erde fließend, siebenmal gereinigt. Das Wort Gottes muss vollkommener Wahrheit entsprechen. Es muss dem Glauben, der Hoffnung, der Liebe entsprechen. Es muss den Berichten weltgeschichtlicher Art genau genügen und entsprechen. Es muss sowohl erbaulich sein, es muss prophetischen Inhalt haben, es muss symbolische Werte besitzen, mit einem Wort siebenfältig geläutert, in jeder nur denkbaren Hinsicht vollkommen sein. Was die Präzision betrifft, sagt uns Jesus in Matthäus 5, 18, damals existierte ja nur das Alte Testament, Matthäus 5, 18, nicht ein Jota, nicht ein Jad, es ist der kleinste hebräische Buchstabe, der vor uns steht, nicht der kleinste hebräische Buchstabe und auch nur ein Strichlein oder Pünktlein vom Gesetz wird vergehen, bis nicht alles, was darin verborgen ist, erfüllt ist. Ich darf hier einen Augenblick stehen bleiben. Das kleinste hebräische Buchstäblein I hat wie jeder Buchstabe im Hebräischen und Griechischen gleichzeitig die Bedeutung einer Zahl. Die beiden Offenbarungssprachen, Hebräisch und Griechisch, kennen kein eigenes Zahlensystem, Ziffern, sondern nur Buchstaben. Und die Buchstaben sind gleichzeitig Zahlen. Dieser kleinste Buchstabe hat nun einmal die Zahl, ist gleichwertig mit der Zahl 10. 10. Der Name dieses Buchstabens heißt Yad, Hebräisch, und bedeutet Hand. Also genau 10, die Zahl, unsere Hände, die 10 Finger. Die Zahl 10 bedeutet nichts Geringeres als die Fülle von irgendetwas oder die erste Erfüllung von irgendetwas. Was nun der Begriff Hand bedeutet, denken wir an den gewaltigen Ausspruch, dass Gott spricht, hat nicht meine Hand dieses alles geschaffen? Alles, was existiert? Hand. Ja. Es ist alles meiner Hände Werk. In der Fülle der Herrlichkeit der Darstellung. Dann drittens hat dieses einzige kleinste Buchstäblein die Ehre, besitzanzeigendes Fürwort zu sein. Ich staune immer wieder, wenn mir sowas noch aus der Schule geblieben ist, dass sowas gibt. Also, besitzanzeigendes Fürwort, das ist ja noch typisch, wo wir alle herkommen, der davon vielleicht zuerst, an Egoismus nicht zu übertreffen. Nicht? Ich meine mir nicht. Wir können alle, soweit schon Hebräisch, El heißt Gott und mein Gott heißt El-I, mein Gott. Mein Haus, Beit-I. Ich, meiner, mir, mich und dann noch die Mehrzahl, immer nur das Buchstäblein I. Entscheidet, ob es vielleicht irgendeinen Gott gibt oder ob dieser Gott mein Gott sei. Ob das Haus ein Haus sei oder ob es mein Haus sei. Ob das All mir ist, entscheidet, dass, ob ich rechtsgültig das Buchstäblein I anfügen kann. So, jetzt merken wir schon ein wenig. Und wenn noch ein Pünktchen neben dem I sitzt, dann heißt das gleich das Doppelte. Das Doppelte, das ist in der Schrift sehr wichtig, die Symmetrie. Das Doppelte, das Gleichgewicht. So, kein Jota, kein Jat oder ein Pünktchen vom Gesetz wird vergehen, bis nicht alles erfüllt ist, was darin verborgen ist. Wenn Paulus gewaltige Dinge bezeugen will, was die Verheißung Abrahams von Gott gegeben bedeutet, in dir und deinem Samen werden gesegnet werden alle Generationen der Erde, dann betont Paulus, bitte schön, hier ist nicht die Rede in der Mehrzahl als von vielen Samen, sondern nur von einem, in dir, Abraham. Abraham und deinem Samen werden gesegnet werden alle Generationen und dieser eine Same, den der Geist Gottes hier meint, ist Jesus Christus. Und nicht die vielen Samen Abrahams nach dem Fleisch vorerst. In Bezug auf die Verheißungen Gottes, auf Blick auf das Weltall. Wir sind an der Präzision unseres Gotteswortes. Lukas 21, 33, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Psalm 19, Vers 7, das Gesetz ist vollkommen, sein Zeugnis ist zuverlässig und so weiter. In Bezug auf die Glaubwürdigkeit, hat Jesus seinen Jüngern gegenüber ernste Sprache. Wenn sie träge sind, allem zu glauben, trägen Herzens, oder zu töricht, allem zu glauben. O ihr unverständigen und trägen Herzens, warum glaubt ihr nicht allem, was geschrieben steht? Dann wäret ihr nämlich nicht so niedergeschlagen, wenn ihr allem glauben würdet, was geschrieben steht, gerade auf mich, in Bezug auf meine Person. Paulus verantwortet sich eines Tages, Apostelgeschichte 24, 14, ich diene meinem Gott, indem ich allem glaube, was im Gesetz und den Propheten geschrieben ist. In Römer 10 zitiert Paulus ein Wort aus Psalm 19, dort ist die Rede von der Herrlichkeit der Himmel, von Sonnenmond und Sternen und sagt dann, was Gott da darstellt, entsprach im Altertum, als die Menschen noch keine Bibel hatten, noch kein geschriebenes Buch. Vor Mose, von Adam bis auf Mose, schreibt Paulus, da hat, haben die Himmel eine Sprache gesprochen, die dem Inhalt des Evangeliums entspricht. Johannes 7, 38. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damals war ja nur das Alte Testament da. Ich darf ein biblisches Modell, eine Vorführung, Realität an und für sich, für uns geistlich gesehen, wunderbare Modellvorführung. Als Gott den ersten Menschen geschaffen, seine Umgebung, die passendste offenbar, Parkanlage, Paradies, einen Garten Gottes, ihn da hineingesetzt hatte, lesen wir, da ging von Eden, der Gegenwart Gottes, ein Strom aus, um den Garten zu bewässern. Und als der Garten gesättigt war, teilte sich der Strom in vier Flüsse. So, der Garten ist gesättigt. Wir sind in einer bestimmten Ebene und Hinsicht ein Garten Gottes. Und wenn der Leib des Christus vollendet sein wird, und jetzt schon wissen wir, oder Paulus stellt die Frage, wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber Glieder Christi sind? Und wenn wir glauben, glauben, noch einmal glauben, dem Worte Gottes strömen aus unserem Leibe schon Ströme lebendigen Wassers. Johannes 7, 38. Das gewaltige, monumentale Wort Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Und das bedeutet das Geheimnis der Gottseligkeit, dieses gewaltige Geschehen verstehen zu können. Dann haben wir das Echo im menschlichen Herzen. Als Jesus seinen Jüngern die Frage stellt, nachdem eine ganze Anzahl der Juden von ihm den Rücken kehrt und davon geht, ja, und ihr, wollt ihr nicht auch weggehen? Petrus, Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollten wir gehen? In Römer 7 lesen wir wiederholt, ich habe Wohlgefallen am Gesetze Gottes nach dem inwendigen Menschen, während der äußere Mensch noch versagt. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken des Herzens und der Gesinnung der Gedanken. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, der allem glaubt, nicht nur allem glaubt, was geschrieben steht, sondern Jesus Christus hat sich in seiner Erniedrigung vollständig mit dem unbarmherzigen Gesetz vom Sinai, so sagt die Schrift, identifiziert. Identifiziert, das heißt, wenn irgend das Gesetz eine Forderung stellt, ist er bereit, hat er die bezahlt. Wenn sie einen Fluch ausspricht, dann sagt er, ich bin der Mann. Bitte heran, der Fluch soll sich an mir austoben, bis zur Neige, bis ans Ende. Verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt. Unbarmherzige Verfügung. Was macht Jesus? Sagt er, ich bin der Mann? Nein, er tut sogar. Jetzt hängt ein Mann am Fluchholz nach dem Gesetz, wie die hohen Priester gesagt haben, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Er sagt, jawohl, ihr habt recht. Das Gesetz muss erfüllt werden, aber an mir, durch mich. Und wenn das Gesetz durch mich vollständig erfüllt ist, dann hat das Gesetz alle Rechtsansprüche verwirkt, das heißt, die sind erfüllt, nichts mehr anzumelden. So ist Christus des Gesetzes Erfüllung und Ende. Das Wunderbare. Das bringt natürlich nur Gott fertig. Die Erfüllung. Entwicklung im Weltgeschehen, das werden wir noch näher ansehen. Und dann das Gewaltige, womit die ganze Schöpfung Gottes übereinstimmt, im Worte Gottes, da unsere Bibel als Gottes Wort nicht nur literarisch ein Wort, die Schrift Gottes ist, sondern da jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl ist, ist unsere Bibel gleichzeitig die Rechnung Gottes. Vom Kostenvoranschlag über das Baujournal bis und mit Abrechnung ist unsere Bibel die Rechnung Gottes. Denn das griechische Wort Logos, das meistens mit Wort übersetzt wird, hat im Neuen Testament mit gleicher Wucht und gleichem Gewicht die Bedeutung Rechnung. Wenn der Herr zum ungetreuen Haushalter sagt, lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, dann steht da, lege Logos ab von deiner Verwaltung. Wenn Paulus sagt, eure Gaben, ihr lieben Philipper, gehen auf eure Rechnung vor dem Herrn im Himmel, soll und haben, geben und nehmen, auf eure Rechnung, dann steht wieder auf euren Logos. Rechnung, Logos oder Wort, beides. Wir haben im Deutschen eine ähnliche Situation, und zwar im gleichen Zusammenhang. Wir können, der Herr hätte zum Verwalter auch sagen können, anstatt lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, hätte er sagen können, ich ziehe dich jetzt zur Verantwortung. Dann haben wir welches Wort drin? Das Wort Wort. Ne? Rechnung, lege Rechnung ab, ich ziehe dich zur Verantwortung. Auch Rechnung, Wort. Auch im Deutschen eine Anspielung, damit wir es besser verstehen. Und was ich eben noch andeutete, wie in der Schöpfung, wir dürfen das dieser Tage auch näher ansehen, alles in der Schöpfung gezählt, gemessen, gewogen, genannt ist. Zähler und Nenner. Gezählt, gewogen, gemessen, genannt. Das gilt im Atom, in der Kleinwelt der Atome und im großen Weltall. Alles gezählt, gewogen, gemessen. So auch im Worte Gottes. Alles genau mathematisch festgehalten. Nun dürfen wir übergehen, dazu übergehen, 10 Punkte ins Auge zu fassen, die nun die Einmaligkeit unserer Bibel innerhalb der Weltliteratur bezeugen. Erstens, unsere Bibel ist das einzige Buch, welches unverändert, was das Alte Testament betrifft, seit 4 bis 5 Jahrtausenden vorliegt, heute in allen Sprachen in weltweiter Verbreitung vorhanden, auch das Neue Testament. Wir dürfen sagen, mit dem bekannten Fremdwort uns ausdrückend, unsere Bibel ist ohne Zweifel der Bestseller aller Bestseller. Nichts zu machen. Wir denken wieder an das Wort, im Anfang war das Wort. Und so weiter. Wort Jesu, Himmel und Erde werden vergehen, diese meine Worte aber werden nicht vergehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Niemand kommt zum Vater als nur. Realistisch erfüllten, weitgehend, zum schönen Teil, und heute maximale Aktualität erreicht haben. Genau nach dem Wort Jesu wieder, das sind Tage der Rache am Ende dieses Zeitalters, wo sich alles erfüllt, was geschrieben steht. Ja, da steht alles geschrieben. Auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Salomo sagt, das was war, ist das was sein wird. Und was gesehen ist, ist das was gesehen wird. Sagt man von etwas, das neu, siehe, längst ist es gewesen im Zeitalter vor uns und wird wieder sein. Solltest du Gott zwei- oder dreimal. In dieser Weise dürften wir das verstehen. Höchste Aktualität heute. Ich pflege zu sagen, gewisse langen Zeitungsartikel unserer Weltpresse, die könnten nicht selten mit einem kurzen prophetischen Wort unserer Bibel festgehalten werden. Ich nenne einige Worte, schlagen wir zuerst auf, Jesaja 34. Doch einige Stellen hinzu. Jesaja 34, Vers 16. Forschet nach im Buche des Herrn und leset. Es fehlt nicht eines von diesen, keines vermisst das andere. Eigentlich nicht eines, nicht ein Ding wird vermisst. In unserer Bibel als Wort Gottes sind alle Dinge, die waren, sind und auch kommen werden, genannt vorhanden. Jesaja 42,9. Wir blättern schnell durch bei Jesaja 42,9. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, was prophezeit war. Und Neues verkündige ich, ehe es hervorsproß, lasse ich es euch hören. Jesaja 45, 21. Tut kund und bringet herbei. Ja, beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen? Vorlängst es verkündet, nicht ich, der Herr. Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Und so weiter. Und jetzt noch Jesaja 48, 3 bis 6. Vers 3. Ich habe das Frühere vorlängst verkündet, und aus meinem Munde ist es hervorgegangen. Und ich habe es hören lassen. Plötzlich vollführte ich es, und es traf ein, schon in der Vergangenheit. Vers 5. So habe ich es vorlängst dir verkündet. Ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen möchtest, mein Götze hat es getan. Vers 6. Du hast es gehört, betrachte es alles, und ihr wollt ihr es nicht bekennen. Von nun an lasse ich dich Neues hören und verborgen gehaltenes und was du nicht gewusst hast. Soweit Schriftstellen. Ich nenne jetzt bei diesem zweiten Punkt das gewaltige Geschehen vor aller Welt Augen heute, die Rückkehr Israels ins Land der Verheißung. Da sind alle Phasen notiert. Dann unsere Raumfahrt von heute. Und es gibt kein Ding heute, das nicht in der Schrift schon mit ganz einfachen Vorbildern als in seiner jeweiligen Modellvorführung vorliegt. Der dritte Punkt, unsere Bibel, das Buch mit einzigem sachlichen, vernünftigen Schöpfungsbericht. Mit Nennung wiederum aller Dinge, die bestehen, mit denen heute unsere Wissenschaft sich beschäftigt. Fehlt nicht eines. Bitte blicken wir einmal uns um in der Weltliteratur nach einem Schöpfungsbericht. Die Griechen haben etliches, aber das ist ja fatale Sache. Unglaublich, wenn man die Weisheit der Griechen daneben stellt. Unser Schöpfungsbericht in der siebten Ordnung chronologisch gesehen. Zuerst erscheint der Geist, der die Impulse gibt, für alles neu zu Schaffende. Das Licht, das wunderbare Gesamtgebiet der Optik. Das ist noch etwas vom Kleinsten, aber ich bin sehr froh, dass es sowas gibt. Das ganze Gebiet der Optik des Lichtes. Denken wir nur an das Sonnenlicht, an all die Licht möglichen Gegebenheiten der Lichtreflexion, Brechung, Konzentration, auseinanderwerfen und die ganzen Gesetze der Strahlkräfte, die mit dem Licht alle sehr verwandt sind und alles in mathematischen Gesetzen vollkommen unerschütterlich aufgebaut ist, das Licht. Dann erscheint der Weltraum. Luther schreibt die Feste, die Elberfelder, die Ausdehnung. Es ist der interstellare Raum, der heute erforscht wird. Dann kommen die Wasser, das Wasser. Petrus schreibt eine erste Schöpfung, die wir nicht mehr kennen, geschaffen aus Wasser und im Wasser geworden. Und in einer riesen Wasserkatastrophe sind erste Himmel und eine erste Erde untergegangen. Und da war die Erde wüst und leer. Versunken in diese Finsternistiefe dieser Gerichtswasser. Tatsächlich. Wie heißt Element Nummer 1, Baustein Nummer 1 unseres Gottes? Wasserstoff. Ein Proton, ein Elektron. Das nächste Element hat zwei von jeder Sorte. Und dann haben wir Helium. Und das nächste Element hat drei von jeder Sorte. Und so geht es weiter bis etwa 100. Also im 1x1 hat Gott die Bauelemente der Schöpfung entwickelt. Bitte, da ist die Entwicklungslehre richtig. Soweit wir dabei bleiben, dass die Entwicklung im programmierenden Geist des Schöpfers vor sich gegangen ist. Und dann hat er eines nebeneinander gestellt. Nicht hat sich eines aus dem anderen entwickelt. Ist ja blöd. Entschuldigung. Also, wir sind jetzt bei den Wasserkräften. Wasser. Wasser. Gewalt. Hydraulik und was da alles damit zusammenhängt. In unserer ersten Konferenz hatten wir zwei Spezialisten. Einer war Hydrauliker in Bezug auf hydraulische Pumpen und der andere Professor über Wasserfragen überhaupt, Reinigung der Wasser und Wasserwerkfragen und so weiter. Da hatten wir nähere Auskunft bekommen. Weiter. Nach der Ordnung der Wasser erscheint jetzt aus den Wassern die Erde. Die Erde, griechisch kurz, Geologie, Geometrie, Geographie. Bitte, was ist Geologie? Erdkunde, Geometrie, Erdmessung, Geographie, Erdzeichnung. Mit dem wurden wir alles geplagt in der Schule. Und heute gewaltige Forschungsarbeiten, Geologie. Das ist auch wieder die Altertumsforschung natürlich drin. Und nachdem unsere Erde dasteht, erscheint jetzt das Erste, nämlich die Botanik, die Pflanzen, all die Pflanzen. Das ganze Wundergebiet der Botanik steht vor uns. Das ist nun da und jetzt erscheinen. Bis jetzt haben wir, was die botanischen Dinge betrifft, Schöpfungswesen, die für ihr Leben fristen zu können, Kohlensäure brauchen. Und was geschieht jetzt? Am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, Astronomie. Ist das auch etwas? Das ist ja ein Beispiel von mathematischer Herrlichkeit ohnegleichen. Die Astronomie und sie beherrschen alle Dinge auf der Erde. Von Ebbe und Flut, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter und so weiter. Wie die Schrift sagt, sind wir all diesen kosmischen Ordnungen vollständig unterworfen. Und jetzt erscheinen in der Tiefe die Fische, die Ichthyologie, heute genannt, und in der Höhe die Vögel, die Ornithologie, so, Lebewesen der Höhe und der Tiefe, Modelle für die unsichtbare Welt gleichzeitig. Und jetzt erscheinen die Erdtiere, das Vieh, das Gewürm, die wilden Tiere, unsere Zoologie. Und zuletzt erscheint noch der Mensch, die Anthropologie, zusammengestellt aus Somatologie, Leib, Seele, Psychologie, Pneumatologie, Geist. Leib, Seele, Geist ist alles da. Und am siebten Tag kommt noch das letzte, schönste. Und Gott ruhte am siebten Tage und segnete ihn. Hier haben wir noch die Theologie vor uns. Und da sage ich, wie schön wäre es, wenn unsere Theologen heute es verstünden, eine geplagte Menschheit in die Ruhe Gottes zurückzuführen. In den Weisungen des guten Hirten, die zerrütteten Seelen, anstatt in einer in einem Karussell der Psychoanalyse die Verwirrung noch größer zu machen, sie auf die Stimme des guten Hirten hinzuweisen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und jetzt kommt das Schönste, und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. So einfach, so wunderbar. Ich bin so ein Exemplar. Mit 20 Jahren war ich ein psychisches Knäuel. Könnt euch vorstellen, alle Wahn- oder Angstvorstellungen, die man sich denken kann, könnt ihr euch bei mir vorstellen. Als dann eine fromme alte Tante mich eingeladen hat zu einer Evangelisation, hatte ich dann ein Ohr, ja, vielleicht kann mir das noch etwas helfen. Und bin hingegangen, habe gehört und am ersten Abend kam ich zum Glauben. Und dann schon vorher, vor dieser Evangelisation, hat Gott bei mir Folgendes bewirkt, in meiner Not. Der Arzt sagte, ja, Herr Mulz, Sie müssen einfach ruhig sein. Dankeschön, Herr Doktor. Da wusste ich, kein Mensch kann mir mehr helfen. Also, ich ging nach Hause, kroch unter die Decke und schrie in mich hinein, Jesus, 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 also wie ein Drehorgelmann, Jesus, Jesus, Jesus. Was geschah? Von einem Augenblick zum anderen war ich die Ruhe selbst. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Stimmt's oder stimmt's nicht? Bei mir stimmt's. Und bei uns allen auch. Also, wir sind am siebten Tag angekommen. Seht. Wir könnten weiter nachweisen, in unserem Schöpfungsbericht fehlt nicht eins. Ganz wunderbar. Unsere Völkerkunde, die ist noch tadellos biblisch fundiert. In unserer Menschheit heute gibt es Semiten, Hamiten, Japheten, Japhetiten und sonst nichts. Auch bei den Menschen gilt und den Weltreichen alles gezählt, gewogen, gemessen, genannt. So. Vierter Punkt. Jetzt wird es ich will gar nicht sagen, einfach weiterfahren. Einziges Buch, dessen Inhalt auch von gebildetsten Fachleuten nicht ohne weiteres verstanden werden kann. Ich war kühn, was ich sage. Aber das sagen die Fachleute selbst nämlich. Wer sind hier die Fachleute? Ich will es gnädig machen. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Gesetzeslehrer und so weiter. Nicht? Ich habe es ja gnädig gemacht jetzt. Nicht? Wir haben uns verstanden. Einziges Buch, dessen Inhalt auch von gebildeten Fachleuten nicht ohne weiteres verstanden werden kann. Sonst ist das bei jeder Fachliteratur der Fall. Mindestens verstehen die schwerstverständlichen wissenschaftlichen Bücher und Bände werden verstanden von denen, die es geschrieben haben. Mindestens. Von den übrigen Fachleuten. Aber bei der Bibel ist es nun genau umgekehrt. Entschuldigt, aber es ist richtig. Und dieses Buch, in dem Zusammenhang, kennt und nennt alles, was verachtet ist in dieser Welt, als das, was vor Gott gerade würdig ist. Diese schwer verständlichen Dinge geoffenbart zu bekommen. Alles Verachtete in dieser Welt ist in diesem Buch unserer Bibel hochgeachtet, groß geschrieben, steht hoch im Kurs. Ich pflege zu sagen, auch wer seine Bibel in seiner Muttersprache liest, auch für den ist die Bibel vorerst in einer Fremdsprache geschrieben. Wenn ich meine, weil ich das griechische Alphabet, oder nein, jetzt unser lateinisches Alphabet, also unsere gewöhnliche Schrift, unsere Buchstaben kenne, und es wird mir eine Schrift vorgetragen, die in unseren Buchstaben geschrieben ist, ich könne jetzt das lesen, weil ich die Buchstaben kenne. Nein, ist Japanisch, kann ich nicht, kann ich wohl buchstabieren, wenn sie mit unserem Buchstaben geschrieben ist. Ist Spanisch auch, aber ich verstehe es nicht. Ich werde mich hüten, da ein Urteil abgeben zu wollen, in einer Sprache, die ich nicht kenne. Aber in Bezug auf die Bibel wagt jedermann, der meint, weil er die Buchstaben kennt, er kann jetzt eine Kritik abgeben. Hat keine Ahnung, dass er die Sprache nicht kennt, nämlich die Sprache des Heiligen Geistes. Was sagt denn unser Gotteswort dazu? Schlagen wir auf Lukas 18, 31. Lukas 18, 31. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Dingen. Und dieses Wort war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Also wem ist das sogar passiert? Den Jüngern Jesu. Sind wir auch Jünger Jesu? Passiert uns gelegentlich auch beim Bibellesen, dass wir feststellen, ja, das verstehen wir schon gar nicht, haben keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nein, wir stoßen uns sogar an manchen Dingen, die geschrieben stehen. Dann kommt das zweite Wort, Lukas 10, 21, das ist nun ganz gewaltig. Lukas 10, 21. Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast. Also ausgerechnet vor wem? Ich sage nochmal, vor den hohen Priestern und vor den Edlen und vor den Schriftverständigen und so weiter, sind die Dinge verborgen, die in der Schrift Gottes, sei es hebräisch oder griechisch, verborgen sind. Unzugänglich vorerst. Und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Die einfache Begründung. Warum? Weil Gott sich in Christo immer zuerst zu dem herabneigt, der es am nötigsten hat, der sein Erbarmen am nötigsten hat. Wer will dagegen etwas haben? Ich nicht. So wunderbar. Und wer hier nun den Herrn nicht kennt, noch nicht im Glauben steht, von dem Menschen gilt, der vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Und die ganze Schrift Gottes ist vom Geist Gottes durchweht und eingegeben. Ein feines köstliches Einzelmoment haben wir in Nehemia 8, Vers 8. Leviten unter Führung von Nehemia und Esra lesen einen ganzen Morgen vom Sonnenaufgang bis zum hellen Mittag aus dem Buche des Gesetzes des Mose vor. Gewaltige Bewegung unter dem Volk, und dann lesen wir so einfach und schön. Und die Leviten lasen deutlich aus dem Gesetze Mose und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. So. Und was war das erste Wort des Apostels Philippus an den Kämmerer zu Pfingsten, als er auf der Heimreise sich befand? Verstehst du auch, was du liest? Wie sollte ich verstehen, wenn niemand mir das Wort auslegt? Genügt. Nächster Punkt, 5. Das einzige Buch, das einen wunderbaren, umfassenden, feststehenden Gesamtplan des Schöpfers für seine ganze Schöpfung kennt. Planung, Schöpfung, Überwaltung, Erlösung, Vollendung ist in diesem Gesamtplan unserer Bibel vollkommen bezeugt und festgehalten. Aus ihm, durch ihn und in ihn hinein ist das ganze All. Ein Kurzwort des Apostels Paulus. Aus ihm, durch ihn getragen und in ihn hinein, eis auton, ist das All geschaffen. Kurz und bündig bezeugt.
Römer 11, 36.
Dankeschön. Römer 11, 36. Die Zeiten der Zeitalter, die Zeiten, während denen es keine Zeiten gab, nämlich vor den Zeitaltern, nach Abschluss der Zeitalter oder Äonen. Unsere Bibel gibt uns Auskunft, was war, bevor es eine Schöpfung gab und was sein wird, wenn diese Schöpfung vorüber sein wird. Sechstens, einziges Buch, das sich anderthalb Jahrtausende und mehr Zeit ließ, um vollendet zu werden, und zwar durch die unterschiedlichsten Schreiber zu verschiedensten Zeiten, und liegt heute vor als ein Guss. Von Mose bis Paulus. Die Probleme und die Fragen, die unsere Bibel aufwirft und stillt. Das maximal. Hat unsere Bibel die Eigenart, dass sie wiederum alle Fragen und alle Probleme, die sie aufwirft und stellt, selbst beantwortet und löst. Ganz wunderbar. Wenn ich an ein Problem komme im Neuen Testament, das mich packt, erschüttern kann, keine Lösung, finde ich im Alten Testament einen Hinweis im Neuen, ich schlage nach, großartig. Die Antwort, überragend. Nächster Punkt, 7. Das Buch mit außerzeitlichen, außergeschöpflichen Angaben, habe ich vorhin schon erwähnt, nicht nur in Bezug auf überirdische Dinge oder unsichtbare Dinge, sondern außergeschöpfliche, außerzeitliche Angaben. Noch einmal, vor den Äonen, vor Grundlegung der Welt war das und das und das, hat Gott das und das getan. Unser Weltall, nach neuesten wissenschaftlichen, schriftlichen Darstellungen, unser Weltall ist nicht nur zeitlich mit Anfang und Ende versehen, sondern auch räumlich, nicht unendlich, sondern endlich. Wir werden konfrontiert mit der Aussage, unser Weltall hat einen Durchmesser von vielleicht 2 bis 3 Billionen Lichtjahren, Riesendistanz wohl, und weiter wird gesagt, dass niemand aus diesem Weltraum herauskommt. Er kann geradlinig immer weiter sausen in Licht oder noch größere Geschwindigkeit, und eines Tages kommt er prompt wieder am Ausgangspunkt zurück an. Das ist die Aussage. Was sagt die alte Bibel? Schon längst. Die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich, oh Gott, nicht fassen. Also wo ist er? Die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen kann gar nicht unendlich sein. Was unendlich ist, kann nicht vergehen. Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende, sagt Jesus und die Schrift des Öfteren. Und bis vor kurzem hat man gelacht darüber, nicht? Mitleidig die Achsel gezuckt. Ganz selbstverständlich. Gott allein besitzt Unsterblichkeit. Bewohnt und beherrscht die wirklichen Unendlichkeiten. Unendlichkeit. Seine Schöpfung ist vorerst endlich. Zum Glück. Und alle Geschöpfe da drin, endlich. In jeder Hinsicht. Zeitlich und räumlich. Er allein. Aber Christus fuhr bei seiner Himmelfahrt, die Jünger haben ihn nur noch verschwinden sehen auf einer Wolke, aus. Dem Apostel Paulus wird geoffenbart, und dem Schreiber des Hebräerbriefes, da fuhr Jesus durch alle Himmel hindurch und setzte sich über allen Himmeln zur Rechten der Majestät, nicht in den Himmeln, sondern in der Höhe, in der Unendlichkeit Gottes des Vaters. Er kam eis ten kosmon, das heißt in den Kosmos, ins Weltall herein, kam er, von draußen. Hier angekommen spricht er, mein Reich ist nicht von diesem Weltall, nicht von diesem Kosmos. Bitte schön. Und einige Tage vor Gethsemane und Golgatha spricht die Schrift von ihm, da er die Stunde erkannte, dass er jetzt wieder aus diesem Kosmos hinausgehen werde, um zum Vater zurückzukehren. Dass er das nun wusste. Das darf genügen. Ein Buch mit außerzeitlichen, außergeschöpflichen Angaben über den Himmel, ohne Anfang, ohne Ende, ein Abschluss, ein Anfang der Schöpfung, ein Ende, eine Vollendung der Schöpfung, ein Abschluss der Zeitalter, aber das Unendliche Gottes verkündet nur dieses Buch. Achtens, einziges Buch, das habe ich schon erwähnt, wir können das mal kurz machen, mit Antworten auf alle Fragen und Lösung aller Probleme. Wir haben so ein feines Wort in Jesaja 21. Wollt ihr fragen, so fraget. Kommet her, tretet her, fraget. Wollt ihr fragen? Wir dürfen unseren Gott jederzeit alles fragen, auch die heikelsten Fragen. dürfen wir ihm stellen. Er antwortet: Unser Herr Jesus war in Antwort zu Hause. Das sollten wir so langsam auch werden. War er je in Bezug auf eine Antwort zu geben verlegen? Er hat eine Kategorie der damaligen führenden Persönlichkeiten nach dem Gesetz zum Schweigen gebracht. Und zwar ausgerechnet in den Augenblicken, da sie meinten, unsere Frage, die wir ihm jetzt stellen, ist so verfänglich. Er kann nun positiv oder negativ antworten, auf alle Fälle haben wir ihn in unserem Netz drin. Und er stellt ihnen eine Frage, nur als Beispiel herausgegriffen. Wenn der Messias kommt, wessen Sohn muss er sein? Prompt die Antwort: Davids. Also, gewonnen. Ne? Er fährt weiter. Ja. Wie kann der Messias ein Sohn Davids sein, wenn David selbst ihn seinen Herrn nennt? Stimmt das? Der Herr sprach zu meinem Herrn, das ist der Messias. Da schwiegen sie und wagten ihn hinfort nicht mehr, ihn zu versuchen. Zuerst bringt er die Pharisäer zum Schweigen, die Sadduzäer, die Existenz von Engel und einer Auferstehung der Toten leugneten, die Sadduzäer. Und als die Pharisäer, die beides bekannten, hörten, er habe ihre Gegenpartei zum Schweigen gebracht, da haben sie sich gefreut und kamen zu ihm mit ihrer Frage. Und dann hat er diese Partei zum Schweigen gebracht. Und wir denken an den Zinsgroschen und einen Steuergroschen und so weiter. Unser Herr war in Antwort zu Hause. Und wir haben ja gestern das feine Wort beachten dürfen, auf dass du denen, die dich senden, Antwort zurückbringest, die Wahrheit sind. Ein feines Wort in Sprüche 24, 26 heißt: Die Lippen küsst, wer richtige Antwort gibt. Wenn ich befähigt bin, auf eine brennende, den Betreffenden plagende Frage eine lösende Antwort zu geben, dann ist das gerade wie wenn eine Braut einen Kuss von ihrem Bräutigam auf die Lippen bekommt. Die Lippen küsst, wer richtige Antwort gibt. Sprüche 24, 26. Sprüche 27, 11. Ein Ausspruch unseres himmlischen Vaters. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz. Also das würde mir schon genügen, um Weisheit mir schenken zu lassen, aufzustapeln und so weiter. Um das Herz unseres himmlischen Vaters zu erfreuen. Aber jetzt kommt die Hauptsache. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich Antwort geben könne dem, der mich schmäht, der Gott schmäht. Was heißt das? Gott, der Allmächtige, verzichtet grundsätzlich darauf, seinen Schmähern, die ihn lästern, die ihn ablehnen, für tot erklären, selber eine aufs Maul zu geben. Das wäre des Allmächtigen unwürdig. Er macht genau das Gegenteil. Er rüstet diejenigen, die von seinen Schmähern verachtet sind, die Verachteten, mit solcher Gottesweisheit und Schlagfertigkeit aus, dass er diejenigen, die ihn schmähen, dadurch zum Schweigen bringt, dass er ihnen seine göttliche Antwort durch den Mund der Unwürdigsten erteilen lässt. und sie geschlagen sind. Das ist die einige Art und Weise unseres Gottes. Im Übrigen lesen wir in einer Schrift, stellt Gott seine gesamte Allmacht, er persönlich. Engel und Menschen machen es anders. Seine Allmacht stellt er hundertprozentig seinem Erbarmen zur Verfügung. So steht an einer Stelle. Das ist unser Gott. Jeremia 1, Vers 1 war von den Priestern, die zu Anathot wohnten, und das heißt auf Deutsch, die in Antwort wohnten, in Antwort zu Hause sind. Neunter Punkt, unsere Bibel, das einzige Buch, das seit Jahrtausenden umstritten wird, weil es zu letzten Entscheidungen auffordert, Tod und Leben, Schuld und Sühne, Gericht und Vergebung kennt und nennt, ungeheure Ansprüche an alles stellt, um, wenn die Schöpfung erkannt hat, aus uns selbst sind wir nichts und vermögen nichts, kapituliert, um in der Gnade und der Liebe Gottes allen alles zu schenken in Christo Jesu. In diesem Buch lesen wir ja, ich lege euch vor den Weg des Lebens zum Leben und den Weg zum Tode. Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Paulus, der sagen konnte, wer will mich einer Übertretung eines Gebotes schuldig erklären? Nach dem Gesetz tadellos erfunden. Ein Hebräer von Hebräer. Ein Pharisäer der Pharisäer. Und jetzt habe ich das alles für Verlust, für Dreck geachtet, um Christum zu gewinnen. Das ist die Gewinn- und Verlustrechnung, die einmal die ganze Welt zu vollziehen hat. Alles für Verlust achten, was uns bis jetzt Gewinn war, um das zu gewinnen, was erst Gewinn in jeder Hinsicht bedeutet. Die Weisheit dieses Kosmos ist Weisheit, kosmische Weisheit dieser Welt, vor Gott Torheit. Jetzt begreifen wir, dass da Kämpfe ausgefochten werden, Jahrtausende umstrittenes Buch vor uns liegt. Zehnter, letzter Punkt. Es ist das Buch, in welchem Liebe und Barmherzigkeit als das ewige Wesen des einzigen wahrhaftigen Gottes bezeugt wird, weshalb für die ganze Schöpfung eine herrlichste Erlösung garantiert und Vollendung garantiert ist. Anlässlich der Gesetzgebung, in dem das Neue Testament sagt, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und Gott hat kein Wohlgefallen daran. Hat Gott seine Bedingung angekündigt, bei der Gesetzgebung am Sinai. Ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, und werde Barmherzigkeit erweisen, wem ich Barmherzigkeit erweisen werde. Wunderbar, dass Gott da seinen persönlichen Vorbehalt angemeldet hat, denn wir wissen, das Gesetz stammt nicht aus dem Herzen Gottes, sondern er hat Anträge heiliger Engel geprüft und soweit er es für gut fand, für eine Zeit zum Beschluss erhoben. Das ist kurz gesagt das Zeugnis der Schrift. Liebe, Hoffnung, Glauben sind die Gotteswerte, die einmal bleiben werden, wenn alle anderen Werte vergangen sind. Glaube, Hoffnung, Liebe. Zum Glück ist die Liebe die größte, denn sie glaubt alles und sie hofft alles. Und alles, was die Liebe hofft, lässt nicht zuschanden werden. Und zum Glück hofft die Liebe alles. Ich schließe mit einigen Worten aus den Sprüchen Salomos, die diese Tatsache schon im Alten Testament unter Beweis stellen. Sprüche 10, Vers 12, vorerst sehr einfach die Aussage: Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Sprüche 11, 13. Nein, halt. Sprüche. Ah ja. 11, 13. Wer als Ausplauderer umhergeht, etwas gibt es ja heutzutage nicht mehr. Unter den Frommen sowieso nicht. Wer als Ausplauderer umhergeht, deckt das Geheimnis auf. Wer aber treuen Geistes ist, deckt die Sache zu. Das sage nicht ich, bitte. Jetzt kommt Sprüche 17. Sprüche 17, Vers 17. Der Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Wir kennen den Freund. Was singen wir? Welch ein Freund ist unser Jesus. Liebt er zu aller Zeit? Wurde er als Bruder für unsere Drangsal geboren? Wunderbar. Sprüche 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, deckt die Übertretung zu. Wer aber eine Sache immer wieder anregt, da haben wir gerade gehört, was passiert da? Entzweit Vertraute. Und Sprüche 19, Vers 11 bezeugt die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, Vergehung zu übersehen. Dies übereinstimmend mit 2. Korinther 5, Vers 19, nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. So erweisen sich die Grundtexte unserer teuren Bibel als echtes, unverfälschtes Gotteswort, sowohl des Schöpfers, Erhalters, Erlösers und Vollenders. Amen.
Und so wiederholen wir jetzt das Gewaltige der vollständigen Umstellung Gottes gegenüber dem Volke, gegenüber Mose und gegenüber dem Volke, nachdem Mose sich hat zur Sünde des Volkes machen lassen. Mose hat jetzt da von Angesicht zu Angesicht mit ihm geredet, wie mit einem Freund, von außerhalb des Lagers. Und wunderbar hat Gott sich